Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Deutschlands blaues Wunder, die AfD und der Populismus, eine Buchvorstellung mit Werner Patzelt, aufgezeichnet am 20. August 2025 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Sebastian Krockenberger.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus zu unserer Buchvorstellung mit Professor Werner Patzelt, Deutschlands blaues Wunder, die AfD und der Populismus. Seit ihrer Gründung 2013 erlebte die Alternative für Deutschland einen fulminanten Aufstieg. Sie ist heute die stärkste Oppositionspartei und sie ist dabei, die Unionsparteien in der Wählergunst zu überholen. Von den etablierten Parteien und Medien wird die AfD als grundsätzliche Herausforderung der bestehenden Verhältnisse wahrgenommen. Die politische Entwicklung im Osten Deutschlands spielte eine Schlüsselrolle beim Aufstieg der AfD. Mit Professor Dr. Werner Patzelt haben wir heute einen Politikwissenschaftler zu Gast, der nicht nur ein höchst kundiger Kommentator ist, sondern der auch vor Ort in Dresden über viele Jahre beobachten konnte, wie sich die politische Landschaft nach der Wiedervereinigung entwickelte. Professor Patzelt, geboren 1953, hatte von 1992 bis zu seiner Emeritierung 2019 den Lehrstuhl für politische Systeme und Systemvergleich an der Technischen Universität Dresden inne. In seinem Buch über die AfD, Deutschlands blaues Wunder, beschreibt er die Entwicklung der Partei und gibt konkrete Politikempfehlungen in dieser Situation. Herr Professor Patzelt, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für Ihr Interesse. Und die Situation erinnert mich an eine Peinlichkeit, die ich vor einigen Jahren hier produziert habe. Es sollte ein Buch vorgestellt werden und es war noch nicht fertig. Und folglich war es so wie in einer Kneipe, wenn Ihnen der Koch oder der Kellner das Menü beschreibt, das Sie dann nicht zum Essen bekommen. Dieser Peinlichkeit wollte ich diesmal entgehen und habe das Buch dabei. Sie können es mit nach Hause nehmen. Ja, das ist auch eine Werbeveranstaltung. So, Spaß beiseite. Auf dem Titelblatt sehen Sie ein ziemlich blaues Deutschland. Was hier dargestellt ist, das sind die Bundestagswahlkreise Deutschlands. Und blau eingefärbt sind alle Bundestagswahlkreise, bei denen die AfD bei den letzten Europawahlen die stärkste Partei geworden ist. Es zeichnete sich damals schon ab, was bei der Bundestagswahl sich wiederholen würde. Und keinen, der sich auskennt, überraschen konnte. Und das hier, das was wie so eine logarithmisch aufsteigende Reihe aussieht, das sind die durchschnittlichen Wahlergebnisse bei sämtlichen Wahlen jener Jahre, in denen Bundestagswahlen waren, außer heuer. Weil, als ich das Buch schrieb, die diesjährigen Wahlen ja noch nicht stattgefunden hatten. Und Sie sehen, wie steil die AfD nach oben ging. So, und das erklärt nun natürlich den Titel des Buches. Was ist ein blaues Wunder? Naja, Leute, die... Sehr gut, sehr gut. Also großes Kompliment für die Lokalkenntnisse. Das ist eine Brücke, technisch fortschrittlich, wie wir Dresdner eigentlich immer schon gewesen sind. Und blau angestrichen, nicht aus parteipolitischen Gründen, sondern weil das eben den Stadtvätern damals gut erschien. Ansonsten ist blaues Wunder in der deutschen Alltagssprache die Bezeichnung für eine unangenehme Überraschung. Du hast dir das und das vorgestellt und jetzt erlebst du dein blaues Wunder. Und ungefähr so ist es vielen in Deutschland mit der AfD ergangen. Fußnote dazu, manche AfDler, die sich blau-rot, also blau, Grundfarbe mit rotem Pfeil nach oben empfinden, haben natürlich diesen gigantischen Machtaufstieg auch als ein Wunder erlebt. Freilich ist es kein Wunder, es lässt sich alles rational erklären. Und dass manche Leute nicht begreifen wollten, worum es beim Aufstieg der AfD tatsächlich ging, hat eben ihre Wünsche, den Aufstieg der AfD gebremst zu sehen, nicht erfüllen lassen und die Wünsche der AfD der Wirklichkeit nahegebracht, zu einer wichtigen politischen Kraft in Deutschland zu werden. Das Buch selbst ist sozusagen ein Nebenprodukt Der Verlag, bei dem ich ein nicht ganz erfolgloses Buch über Ungarn machte, fragte mich, ob ich nicht bereit wäre, über ein innenpolitisches Thema Deutschlands auch ein Buch zu machen. Und da bot sich naturgemäß die AfD als nicht gerade unwichtiges innenpolitisches Thema an. Mein Entschluss war, weder ein Thesenbuch zu schreiben, also ein Buch der Art, warum die AfD Deutschlands Untergang ist oder warum Deutschland unbedingt die AfD braucht. Solche Bücher gibt es zuhauf. Und was ich auch nicht machen wollte, war eine empirische Untersuchung, sondern ich wollte das, was an Literatur vorhanden ist, an Studien vorhanden ist, einfach systematisch zur Kenntnis nehmen und daraus ein Buch machen, das ziemlich komplett über die AfD informiert, darüber informiert, warum es mit ihr so gekommen ist, wie es mit ihr gekommen ist, auch jene kritisiert, die, um jetzt eine kleine, wie soll ich sagen, inhaltliche, normative Stellungnahme meinerseits angeben, auch jene zu kritisieren, die schuld daran sind, dass die AfD aufgekommen und groß geworden ist, und ansonsten beschreiben, wie man denn gemäß den Spielregeln unseres Systems und unserem politischen System hilfreich mit der AfD umgehen könnte. Was ich tun will, ist, Ihnen knapp zu erzählen, welche Kapitel das Buch hat, was drinnen steht, dabei einige inhaltliche Bemerkungen zu machen. Und vermutlich mache ich so präzise Bemerkungen, dass das einigen entweder Widerspruch oder einiges an Anschlussfragen auslöst. Ich fange an mit einem Exkurs in die alte Geschichte. Der Vater der Geschichtsschreibung, Herodot, beschreibt, was sich vollzog, als der persische Großkönig Xerxes die Griechen erobern wollte. Da musste er natürlich über den Hellespont, also die Meerenge zwischen Kleinasien und Thrakien, übersetzen. Er ließ eine Schiffsbrücke bauen, um mit seinen Truppen drüber kommen zu können. Und es kam ein Sturm mit entsprechendem Seegang auf. Die Schiffsbrücke wurde zerstört, die gute Laune von Xerxes auch. Er ließ die Ingenieure hinrichten, welche die Schiffsbrücke gebaut hatten. Er ließ den Hellespont peitschen und er ließ Fesseln in den Hellespont versenken, versehen mit folgender Widmungsinschrift: Du böses Gewässer, du hast dich den Wünschen des Großkönigs widersetzt, sei deshalb bestraft. Ungefähr so, wie der Großkönig Xerxes mit dem Hellespont umgegangen ist, sind die deutschen Politiker, Journalisten, Akademiker und ein nennenswerter Teil der deutschen Öffentlichkeit mit der AfD umgegangen. Es kam Ungewitter auf, es veränderte sich jenes wunderbare Seengebiet namens Bundesrepublik Deutschland, auf dem man zu navigieren gewohnt war. Und statt sich zu überlegen, warum kam es denn so? Warum ist die Schiffsbrücke wirklich zerstört? Ist das die Schuld der Ingenieure? Oder ist es nicht so, dass ab und zu eben schlechtes Wetter aufkommt? Vielleicht hast du, liebenswürdiger Großkönig, einfach den Zeitpunkt deiner logistischen Aktion falsch gewählt. Statt darüber nachzudenken, ergab sich auch die deutsche Öffentlichkeit einem großen Zorn über die AfD, über jene, die sie konkret ausmachen und über jene, die sich zu ihr anders äußern als mit dem Ausdruck vollständiger Abscheu. So, woraus besteht dieses Buch? Es gibt ein erstes Kapitel. Natürlich hat jedes Buch ein erstes Kapitel, welches die Überschrift hat: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und es konnte, und das schließt an die Xerxes-Erzählung an, es konnte in Deutschland vieles nicht der Fall sein. Was aber der Fall gewesen ist und deswegen zum Aufkommen und zum Großwerden der AfD geführt hat. Denn wenn man sich die Wirklichkeit anders vorstellt, als sie ist, und wenn man von solchen falschen Vorstellungen ausgehend handelt, dann muss man sich nicht wundern, dass die Ziele, die man mit seinen Handlungen verfolgt, in der Wirklichkeit nicht erreicht werden. Tja, und was hat man in Deutschland alles für nicht möglich gehalten? So nach dem Motto des berühmten Gedichts von Christian Morgenstern, Palmström, das war ein Sonderling, und er lebte einen Verkehrsunfall, bei dem er zu Tode kam, und er reflektiert dann und schließt dann mit dem berühmten Vers: Und so schließt der Messer scharf, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und vieles konnte nicht sein, weil es nicht sein durfte. Es konnte nicht sein, dass die Eurozone zu einer Haftungsgemeinschaft bei der im Wesentlichen Deutschland in die Haftung genommen wird, sich entwickeln würde. Es gäbe niemals ein Risiko, dass Deutschland für die Staatsschulden anderer europäischer Staaten in der Eurozone in Haftung genommen würde. Die Zuwanderung nach Deutschland im Jahr 2015 besonders zunehmend, von dieser Zuwanderung könne Deutschland nur profitieren. Es gäbe gewiss keinerlei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder eine Überforderung der Sozialkassen. Es könnte auch überhaupt nicht möglich sein, die Zuwanderung zu begrenzen. Weder rechtlich ginge das, noch moralisch. Die habe man einfach hinzunehmen und man würde das am Schluss schon schaffen. Strom aus Atomkraftwerken brauche es nicht, denn der Wind wehe umsonst und ebenso schiene die Sonne umsonst, außer wenn es Unwetter gäbe. Aber das wäre dann die Schuld sozusagen unserer falschen Klimapolitik. Mit einer richtigen Klimapolitik haben wir da keine Probleme. Und es könnte überhaupt nicht sein, dass ein nennenswerter Teil der deutschen Bevölkerung, ich habe mich korrekt ausgedrückt, ja, der länger schon in Deutschland lebenden und hierzulande auch Wahlberechtigten, es könne nicht sein, dass ein Teil von denen sich von der etablierten Politikerschaft nicht länger vertreten fühle und deswegen eine Partei wähle, mit deren Wahl man der etablierten Politikerschaft gleichsam einheizen könne. Das könne alles nicht sein und folglich gibt es kein Risiko für eine neue Partei, die den Alten gefährlich würde. Wenn sie aber dennoch auftaucht und groß wird, dann muss es ganz gewiss andere Ursachen geben als jene, die nicht sein können und die ich beschrieben habe. Nämlich, in Deutschland gibt es einen tief verankerten Rassismus. Früher hat er sich gegen die Juden ausgetobt, jetzt gegen Migranten aller Art. Außerdem, dort wo sozusagen Leute nicht gegen anders Aussehende rassistisch vorgingen, da gäbe es eine andere Form von Rassismus, das sei der kulturalistische Rassismus. Alle, die irgendwie anders tickten als, naja, blauäugige und blonde Deutsche, die würden sozusagen kulturalistisch, rassistisch niedergemacht und verfolgt. Da wäre der deutsche Nationalismus, der fröhliche Urstände feierte und eben sich abschotten gegenüber anderen Nationen und der Europäischen Union sich auch austobe. Und obendrein sei es doch ganz unübersehbar, wie vulgär sich jene äußerten, die da die etablierte Politikerschaft zu kritisieren begannen für Probleme, die es gar nicht gäbe. Und daraus erkenne man, wie blöd diese ganzen Leute wären. Und wie geht man mit blöden Leuten um, die außerdem einen stören, ignorieren, ausgrenzen, nicht ernst nehmen? Und genau damit fing das ganze Elend an. Nicht das Elend der AfD, die AfD freut sich ja, aber das Elend derer, die die AfD nicht gerne sehen. Und ehrlich gesagt, und das ist das, was mich bewegt, das Elend unseres Staates. Weil wir, und das werde ich am Schluss noch sehr deutlich ausführen, weil wir beim Umgang mit der AfD dabei sind, bewährte Spielregeln unserer pluralistischen Demokratie nicht länger zu verwenden und Misstrauen in das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Demokratie zu sehen. Und die Pointe ist, dass jene, die meinen, und zwar auch subjektiv aufrichtig meinen, unsere Demokratie zu verteidigen in ihrem Kampf gegen Rechts, tatsächlich unsere Demokratie mehr beschädigen, als sie ahnen und glauben mögen. Bei der Überschrift des zweiten Kapitels klaue ich von Leopold von Ranke. Der Titel lautet, wie es eigentlich gewesen ist, eine kurze Geschichte der AfD. Jeder, der die AfD sozusagen in den Medien oder gar durch Mitmachen verfolgt hat, wird hier nicht viel Neues entdecken. Ich beschreibe zwei Dinge relativ deutlich, weil sie wichtig sind für das Gesamtverständnis, nämlich dass von Anfang an ein Ringen von zwei Linien, etwas vereinfacht ausgedrückt, in der AfD da gewesen ist. Die einen, die sagten, naja, wir wollen eine vernünftige Politik für Deutschland machen. Die Union macht diese Politik nicht mehr, die SPD auch nicht. Da müssen wir, redlichen Sozialdemokraten oder Christdemokraten, endlich eine Partei als Plattform haben, die diese Politik durchsetzt. Und wichtig ist, dass wir möglichst schnell in politische Verantwortung, in die Parlamente, in die Regierungen kommen. Und entsprechend haben wir uns aufzuführen. Unsere Themen klar zu machen, aber Vertrauen in uns persönlich und in unsere Partei zu stiften. Und die anderen, die sagten, Naja, jetzt haben wir große Aufmerksamkeit. Die erringen wir nicht dadurch, dass wir uns merkelianischer als die Frau Merkel geben. Wir müssen die Differenz sichtbar machen, dass wir anders sind. Je öfter wir in den Medien vorkommen, und sei es durch Radau, je klarer wir kritisieren, was in dem System da ist, und je ausfälliger die anderen uns deswegen bekämpfen, umso besser für uns, umso mehr Wahlerfolge. Tatsächlich haben, um es mit einem vielleicht nicht ganz richtigen, aber sehr kurzen Begriff zu bezeichnen, tatsächlich haben die Realos in der AfD jahrelang alle Schlachten gegen die Fundis in der AfD, die manche dann auch die Radikalinskis, die Demagogen und so weiter nennen, jahrelang haben die Realos alle innerparteilichen Schlachten verloren. Man muss nur auf die Kette der Parteivorsitzenden blicken. Angeblich ist der Lucke schon ein Faschist gewesen. Petri sogar eine kluge Faschistin und so weiter. All die haben die innerparteilichen Kämpfe verloren und sie gehen ja im Grunde bis heute weiter. Die Aussagen der Bundesführung der AfD, jetzt wolle man sozusagen sich als eine normale, richtige parlamentarische Opposition darstellen. Die sagen ja im Grunde, wir sind so erfolgreich geworden, dass wir den letzten Schritt hin in Staatskanzleien und Ministerialgebäude auch noch gehen können müssen. Und das geht nur, wenn man uns nicht hasst oder verachtet oder durch all Parteien, Koalitionen gegen uns auf Dauer von der politischen Gestaltung fernhält. Das Ringen geht also weiter. Früher, weil eine unbedeutende, unwichtige Partei durch sozusagen, ich übertreibe das Argument, Radau auf sich aufmerksam machen wollte und wie beim Entstehen einer Lawine im Gebirge, in dem sie rollte, immer größer wurde und immer mehr Wucht entfaltete. Und jetzt, weil die AfD ja im Vorfeld der politischen Macht angekommen ist und sich überlegt, wäre es nicht wichtig, jetzt tatsächlich das Vertrauen der Wählerschaft in unsere alternativen Akzente zu erfüllen, indem wir zum Mitregieren gelangen, was nicht ohne eine bestimmte, auch schräg ausgedrückt, Mäßigung gelingen wird. Und das Zweite, was ich darstelle, auch in einer Grafik, ist eben die Sache mit der Repräsentationslücke. Da kann man schön sehen, auf der Seite 41 zum Nachschlagen, kann man schön sehen, wie die etablierten Parteien in der Wahrnehmung der Bürgerschaft entweder nach links oder vom rechten Spektrum in die Mitte gerückt sind und wie dann die AfD die gähnende Leere rechts der politischen Mitte bis hin zum rechten Rand gefüllt hat. All das konnte man sehen. Und weil ich darüber ja seit 10, 15 Jahren dauernd mich öffentlich äußere, weiß ich, dass es andere auch hören konnten. Es finden sich dann in dem Buch auch noch sämtliche Wahlergebnisse der AfD, auch auf kommunaler Ebene aufgeschlüsselt nach Bundesländern bis eben zum Abgabezeitpunkt des Buches im Dezember letzten Jahres. Den kann dann jeder leicht fortschreiben. Das ist das zweite Kapitel. Das dritte Kapitel hat die Überschrift, die nicht böse gemeint ist, aber die viel an öffentlichem Gefühl wiedergibt. Sie lautet: Ihr Schmuddelkinder. Untertitel: Wer wählt trotzdem die AfD? Denn in der öffentlichen Wahrnehmung oder in der öffentlichen Etikettierung ist es völlig klar. Die AfD ist nicht nur ein Verdachtsfall, ein Prüffall des Verfassungsschutzes. Sie ist erwiesen rechtsextrem. Sie ist eine narzisstische Partei, eine Wiedergängerin der NSDAP. Und wer diese Partei wählt, ja, der führt Deutschland in die Katastrophe von 1933 erneut hinein. Wer, obwohl alle gewahrt sein können durch einen langjährigen, nicht unerfolgreichen Kampf gegen rechts, wer wählt trotzdem die AfD, weil er geistig und moralisch so schmuddelig ist? Das wird hier sauber beschrieben. Es gibt einen ersten Abschnitt über die Wählerwanderungen, von welchen Parteien sind die AfD-Wähler gekommen? Zum großen Teil sind es die ehemaligen Nichtwähler, die eben lange Zeit schon kein für sie passendes Politikangebot gefunden haben. Der nächste größere Teil, ungefähr so über alle Wahlen so summiert Und das kann man jetzt bei den Bundestagswahlen und den kommenden Kommunalwahlen und den Landtagswahlen im nächsten Jahr alles gewiss fortschreiben. Der nächste große Block stammt von ehemaligen CDU-Wählern, denen die CDU sozusagen eine zu mittige Partei geworden ist, die im Grunde nur Mitte-Links-Politik noch anzubieten hat, weil sie ja stets in Koalitionen mit Sozialdemokraten und Grünen regiert. Deswegen wählt man jetzt die AfD als eine Alternative, nicht einfach nur für Deutschland, sondern insbesondere als Alternative für die CDU. Ferner gibt es wesentlich geringer, aber eben auch messbar und nicht vernachlässigbar Wählerwanderungen von der SPD hin zur AfD, weil vielen die SPD von einer Partei der Arbeiterschaft Deutschlands zu einer der Akademikerschaft Deutschlands geworden zu sein scheint, die sozusagen nicht mehr die realen Probleme von Leuten aufgreift. Und tatsächlich ist, wenn man das soziografische Profil der AfD sich ansieht, die Deutsche Arbeiterpartei, ich lasse bitte nationalsozialistisch weg, die Deutsche Arbeiterpartei, die AfD. Früher war es im Osten die CDU, aber die CDU hat viele von den handwerklich Tätigen oder Arbeitenden oder auch mit Händen Arbeitenden, nicht nur mit dem Kopf Arbeitenden, inzwischen an die AfD verloren. Ich beschreibe also die soziografischen Merkmale und dann kann man sich ein sehr präzises Bild der AfD machen. Dann kommt ein längerer Abschnitt mit demoskopischen Befunden. Ich trage einfach zusammen, was es an Untersuchungen gibt über die Motive, die AfD zu wählen. Und hier erkennt man sehr schnell, wenn man halt nicht eine vorgefasste Meinung durch willkürlich herausgegriffene Beispiele verstetigen will, dann erkennt man sehr schnell, dass es nicht etwa ein geschlossenes rechtsextremistisches Weltbild ist, was die Leute zum Wahlkreis bei der AfD sozusagen als Wiedergängerin der NSDAP greifen lässt, sondern es ist das Gefühl, dass unser politisches System, dass unser Land auf einem unguten Kurs sich befindet, dass viele Politiken so in ihren Grenznutzenbereich gekommen sind, dass noch mehr Weltoffenheit Deutschland nicht voranbringt, dass noch mehr Einwanderung unsere Sozialsysteme nicht stärkt und so weiter und so fort. Und dass die etablierte Politikerschaft es entweder nicht sieht, dass sie mit ihren früher durchaus bewährten Politiken dem Lande nichts Gutes mehr tut oder zwar die Probleme erkennt, aber nicht lösen will. Aus verschiedenen Gründen. Rücksichtnahmen auf eigene Karrieren, Rücksichtnahmen auf das Mediensystem oder er schließt messerscharf, es kann nicht sein, was nicht sein darf, weil es doch nicht sein kann, dass die AfD mit mancher Kritik recht gehabt haben könnte. Es ist also eine Ernüchterung bis Empörung über die Politikkonsequenzen des Etablierten und der Versuch der Politikerschaft, naja, wenn nicht einen heilsamen Schock zu versetzen, sie doch zumindest zum Erwägen dessen zu bringen, ob der Kurs nicht zu korrigieren wäre. Dem schließen sich dann noch einige Unterkapitel an über die Selbstwahrnehmungen und die Motive von AfD-Wählern. Das habe ich knapp schon mit angesprochen. Und dann kommt ein Kapitel über das, was viele Leute nach der Europawahl des letzten Jahres schockiert hat, nämlich das Jungwählerverhalten. Die nicht mehr automatisch die Grünen oder die Linke oder früher die Sozialdemokraten wählen, sondern unter denen die AfD zur relativ, teils auch absolut stärksten Partei geworden ist. Sind das Schwalben, die einen neuen Sommer verkünden? Woher kommt das? Sind die bloß schlecht erzogen? Ist das Revolte gegen Lehrer, gegen etablierte Selbstverständlichkeiten? Oder ist das einfach die Trennung zwischen denen, die so im Bildungsbereich, Gymnasiasten unterwegs sind und denen, die im echten Leben stehen und folglich von den realen Konsequenzen bisheriger Politik betroffen werden. Da knabbern die Sozialwissenschaftler noch dran herum. Und am Ende des nächsten Jahres, wenn wir dann auch noch Kommunalwahlergebnisse, Landtagswahlergebnisse, den Befunden aus der Bundestagswahl anfügen können, werden wir hier mehr wissen. Ich komme bei meinen geklauten Zitaten an bei Wladimir Iljitsch Lenin und seiner berühmten Frage, was tun? Und der Untertitel lautet, wofür die AfD steht. Das insinuiert nicht, dass die AfD eine kommunistische Partei ist. Aber es ist doch schon wichtig, bei der Auseinandersetzung mit einer Partei, die viele als des Teufels erachten, sich klarzumachen, was will denn die überhaupt? Und dann lautet die Frage, wie kann man denn erkennen, wofür die AfD steht? Ja, vielleicht wissen wir das ja schon. Jeder weiß, das ist eine faschistische Partei, die nichts lieber will, als unsere Demokratie kaputt zu machen. Aber vielleicht kann man sich doch die Frage stellen, erkennt man das, wofür die AfD steht, vielleicht auch aus anderen Texten als denen, die ihre schärfsten Gegner und Feinde über die AfD schreiben. Und folglich wird man sich mit gewisser Neugier auf die programmatischen Schriften der AfD stützen. Bundesprogramm, Wahlprogramm, Bundesebene, Programm für die ersten Monate von AfD-Regierungsmacht, was es da an Texten gibt. Wenn man unter unbescholtenen Sozialwissenschaftlern sagt, lasst uns mal in die Programme der AfD hineinblicken, kommt unweigerlich zur Antwort, du wirst doch nicht so naiv sein zu glauben, dass die AfD in ihren Programmen aufschreibt, was sie will. Ihr Lieben, das grenzt schon etwas an Verschwörungstheorie. Die ganzen Auseinandersetzungen auf den AfD-Parteitagen, wo dann auch Parteivorsitzende und ihre Gefolgschaften abgewählt werden, darum, ob nun da drinnen stehen soll, Deutschland tritt aus der Europäischen Union aus oder will sie reformiert haben, das alles soll bloß ein Showgefecht sein, welches gar nicht sozusagen in ehrlicher Absicht sich mit bestimmten Positionen durchzusetzen geführt wird, sondern bloß, um die Öffentlichkeit auf falsche Vorstellungen zu bringen. Unter Pfarrerstöchtern, ich halte diese Aussage, über die AfD und ihre Ziele könne man aus den AfD-Programmen nicht das Mindeste erfahren, für schlechterdings lächerlich. Und kein vernünftiger Mensch sollte sich auf diese Ebene begeben. Infolgedessen habe ich die entsprechenden aktuellen Programme ausgewertet, habe aufgeschrieben, worin sie übereinstimmen. Natürlich gibt es auch Nicht-Übereinstimmungen, aber die haben mich wenig interessiert. Das, was so auch in dem ganz radikalen Landesverband, also nicht Berlin, sondern Thüringen, da im Programm drinnen steht, auch das habe ich natürlich darauf abgeglichen, wo steht es sonst noch. Und da kann man dann natürlich auf den einzelnen Politikfeldern schön beschreiben, was will die AfD in der Europa-Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik, was will sie in der Finanz-, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, in der Innen- und Infrastrukturpolitik, in der Gesellschafts-, Kultur-, Bildungs- und Medienpolitik und in vielen anderen Bereichen, etwa der Staats- und Demokratiepolitik. Also nachdem dieses Buch, weil wie es mir scheint, es ohnehin uneingreifbar ist. Weder angreifbar von der AfD, weil es ziemlich fair ist, noch angreifbar von Gegnern der AfD, weil einfach das, was es beschreibt, mit den Tatsachen übereinstimmt, weil es also noch kaum Rezensionen gibt, müsste ich mir von keiner Rezension sagen lassen, ich hätte mich gar nicht damit auseinandergesetzt, wofür die AfD eigentlich steht. Also es steht ziemlich präzise drinnen. Achtung! Es kann ja sein, dass unterhalb der Programmebene in der Partei noch manch anderes rumort. Und es ist ja auch so, wie jeder AfDler weiß. Das findet sich in den Verfassungsschutzberichten, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, und in journalistischen Auswertungen. Dazu später. Ich ende dieses Kapitel, also ich füge dem einen Unterabschnitt an mit der Überschrift Vertane Chancen, indem ich im Wesentlichen argumentiere, hätte insbesondere meine eigene Partei, die CDU, rechtzeitig begriffen, dass ein großer Teil der AfD-Programmatik klassische CDU-Positionen betrifft, dass ein nennenswerter Teil der tüchtigen Anführer der AfD früher bei der CDU gewesen sind und dass ein großer Teil der AfD-Wählerschaft ehemalige CDU-Wähler sind, dann hätte man rechtzeitig die Weichen so stellen können, dass weder die CDU jetzt am Nasenring von den Grünen und den Sozialdemokraten durch die politische Landschaft gezogen wird, noch dass es in Deutschland Angst davor gibt, wenn die AfD auch nur ein Fieselchen von Macht ergreift, dann gibt es keine politische Kraft, die sie sozusagen auf dem Pfad der Tugend halten kann. So wie einst die SPD die Grünen. Hier gibt es jede Menge von vertanen Chancen, denen ich persönlich sehr nachtrauere. Dann kommt ein Abschnitt, der das Demoskopische und so weiter und das Programmatische ergänzt, nämlich über Fremd- und Selbstwahrnehmung der AfD. Ich beschreibe die Wahrnehmung der AfD in Wissenschaft, Medien und Politik und alles, was man an Bösem über die AfD lesen will, hier in dem Kapitel findet man das. Es gibt keine Kritik an der AfD, die ich nicht aufgeschrieben habe. Übrigens, das habe ich auch in meinem Ungarn-Buch so gemacht. Keine Kritik an der ungarischen Fidesz-Regierung, die ich nicht aufgeschrieben habe. Gleichwohl durfte ich dann in der FAZ und im Spiegel lesen, ich habe die Orban-Diktatur verherrlicht. Aber Die deutsche Bildungskatastrophe reicht wahrscheinlich über die Grundschulen weit hinaus. Dass man dort nicht mehr lesen kann, ist klar. Aber anscheinend kann man auch bei Spiegel und FAZ nicht mehr lesen oder will es zumindest nicht. Und in Bezug auf die AfD kann man Ähnliches sagen, wie man aus der Fremdwahrnehmung der AfD in Medien, Politik und Wissenschaft sehen kann. Dann kommt die Wahrnehmung der AfD seitens der Bevölkerung, Selbstwahrnehmung von Abgeordneten und von Mitgliedern der AfD. Und an dieser Stelle, meine Lieben, war ich methodisch unglaublich innovativ. Es gibt so etwas, das heißt künstliche Intelligenz und konkretisiert sich auf jedem Computer in Form von ChatGPT. Am Anfang sehr skeptisch, habe ich inzwischen gelernt, damit sehr intensiv und professionell umzugehen. Und ChatGPT hat einen Algorithmus, der das publizierte Zeug zu etwas bis zu einem bestimmten Jahr und noch nicht alle Texte integriert, ziemlich systematisch zusammensucht und auswertet. Und folglich habe ich in diesen Abschnitten, wie nehmen AfD-Mitglieder, AfD-Wähler sich und ihre Partei wahr, mich nicht auf meine subjektiven Impressionen gestützt oder das, was ich in der Literatur gelesen habe, sondern habe darauf vertraut, dass ein sozusagen maschineller Algorithmus aus der Menge des Geschriebenen hoffentlich unvoreingenommen zusammenfiltert, was diesbezüglich zu sagen ist. Und das steht dann da drinnen. Sie alle, und damit komme ich zum nächsten Überschriftsklau, Sie alle erinnern sich an Alexander Gauland und an jenen Wahlabend, wo er von den anderen Parteien und Fraktionen sagte, wir werden sie jagen. Ob das klug war oder unklug, muss man nicht diskutieren. Dass es die Aufgabe von Opposition ist, der Regierung nicht Weihrauch zu spendern, sondern ihr auf den Fersen zu bleiben, was man jägerisch auch als Jagen bezeichnen könnte, das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber das gab mir die Idee für die Überschrift und die lautet, in Anführungsstrichen natürlich, verfemte Jäger. Verfemte Jäger untertitelt die AfD in den Parlamenten. Gott sei Dank gibt es einige sozialwissenschaftliche Studien, welche sich mit der AfD in den Länderparlamenten, und zwar in sämtlichen, wo die AfD vertreten ist, bis zur Situation von so ungefähr 3 Jahren beschäftigten. Eine sehr seriöse am Wissenschaftszentrum hier in Berlin von wirklich guten Kollegen durchgeführte Untersuchung und eine andere, wo jemand die Bundestagsfraktion und ihr Tun präzis untersucht hat, weil ich mit dem auch in Kontakt war und das Manuskript, bevor er das einreichte, auch gelesen habe, kann ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Das ist eine sehr seriöse Arbeit. Und das, was da drinnen steht, das habe ich hier dann zusammengestellt. Wer sind die AfD-Abgeordneten? Was ist ihr sozialer Hintergrund, ihr biografischer Hintergrund und so weiter? Wie verhalten sich die AfD-Fraktionen, teils auf der Ebene der Mitarbeiter, teils auf der Ebene der parlamentarischen Arbeit? Also was tun sie tatsächlich? Was prägt die AfD-Parlamentsarbeit? Und weil dann hier immer gesagt wird, schnell gesagt wird, na ja, die AfD, sie macht ja kaum Gesetzentwürfe, bringt sich ja nicht konstruktiv in das parlamentarische Geschehen ein. Ja, da wird dann auch bei den Prägefaktoren klar gemacht, dass es natürlich in einem parlamentarischen Regierungssystem nicht die Aufgabe der Opposition ist, Gesetzesentwürfe zu machen. Das ist die Aufgabe der Regierung, gestützt auf ihre parlamentarische Mehrheit. Es ist auch nicht zu erwarten, dass eine Regierungsmehrheit, die in erbitterter Gegnerschaft zu einer bestimmten Oppositionspartei steht, Anträge der Opposition gleich unterstützen wird. Ganz im Gegenteil, mit dem Ablehnen dieser Anträge ist zu rechnen. Und ich fiktiv als Mitglied einer AfD-Parlamentsfraktion werden mir sagen, warum soll ich unglaublich viel Arbeitszeit auf das Ausarbeiten eines Gesetzentwurfs oder eines Antrags verwenden, wenn anschließend der Erfolg bei Null liegt? Mache ich einen Fehler, spießt ihn die Union oder die SPD oder die Grünen auf? Mache ich keinen Fehler, dann übergehen die das mit Schweigen und bringen das, was ich erarbeitet habe, 2 Monate später als eigenen Text ein. Also ich behandle auch die Prägefaktoren der Parlamentsarbeit der AfD und natürlich kommt man dann auch bei den parlamentarischen Umgangsformen an. An der Stelle wird man schon auch berichten dürfen, dass die meisten Ordnungsrufe in den deutschen Parlamenten an AfD-Abgeordnete gehen und nicht alle Ordnungsrufe sind ganz unverdient, wie jeder weiß. Deswegen ja auch der Appell der jetzigen Führung der AfD und der Bundestagsfraktionsführung, sich so zu verhalten, dass die Anzahl der Ordnungsrufe, die als gerechtfertigt durchgehen können, möglichst auf das Niveau, was ist denn die liebste, die beste, die schönste deutsche Parlamentsfraktion? Ja, auf das Niveau der Grünen gesenkt werden, wo man dann wirklich Vorbilder hat. Der nächste Unterabschnitt behandelt dann systematisch, wie AfD-Abgeordnete sich in die parlamentarische Funktionserfüllung hineinbegeben. Parlamente haben ja die Funktion, das zentrale politische Entscheidungssystem mit der Gesellschaft zu vernetzen. Was leistet dabei die AfD? Parlamente haben die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren. Was leistet dabei die AfD? Parlamente haben die Aufgabe, an der Gesetzgebung intensiv mitzuwirken. Was leistet dabei die AfD? Und Parlamente haben die Aufgabe, auf die Zusammensetzung und die Auswahl des Regierungspersonals Einfluss zu nehmen. Das war ein sehr kurzer Abschnitt, weil ja jeder weiß, dass das Begehr der etablierten politischen Parteien darin besteht, dass die AfD niemals Einfluss auf die Zusammensetzung von Regierungen hat. Aber das kann ja im nächsten Jahr nach den Landtagswahlen in Magdeburg, also in Sachsen-Anhalt, wieder ganz anders sich darstellen. Das nächste Kapitel nach der Beschreibung dessen, was die AfD tatsächlich tut, ist überschrieben mit einem Küchenausdruck, einem Rezeptausdruck, und der lautet: Schmoren im eigenen Saft. Wie Ausgegrenzte sich radikalisieren. Ich meine, die AfD von heute tritt schon etwas anders auf als die AfD zu Lukas-Zeiten. Und die Schärfe der AfD-Äußerungen, auch von führenden AfD-lern, sagen wir bis vor kurzem, war durchaus eine andere als die Art der Schärfe, die Frauke Petry in die Debatten hineinbrachte. Also die stete Rede, der Gemeinplatz davon, dass die AfD sich radikalisiert hat, ist nicht völlig frei von einer Begründung in der Wirklichkeit, um es ganz sanft auszudrücken. Wäre es anders, hätte es auch die innerparteilichen Schlachten in der AfD um den richtigen Kurs nicht geben müssen. Und wäre es anders, müsste auch die jetzige Parteiführung ihre eigenen Truppen nicht dazu vergattern, sich etwas anders zu verhalten als in der Vergangenheit. Also, die Rede von der Radikalisierung ist keine rein böswillige Unterstellung. Es trifft schon manches, was in der Partei sich ereignet hat. Und wer drinnen ist, im Unterschied zu mir, der kann das noch wesentlich präziser erzählen als ich. Ich habe freilich alles zusammengestellt, was zu kriegen ist. Erstens habe ich einen Unterabschnitt: frühe Warnungen. Und den habe ich deswegen so gerne gemacht, weil ich zu den frühen Warnern für die AfD gehörte. Mich hat kaum, dass die sächsische AfD in den Landtag eingezogen war, die damalige Vorsitzende Frauke Petry gebeten, ein Gutachten darüber zu erstellen, wie denn die AfD Parlamentsarbeit leisten solle, damit sie sich nicht nur nicht blamiert, sondern damit sie auch ihren Zielen, Gestaltungskraft auszuüben, näher kommt. Und die relevanten Passagen daraus, also nicht die konkrete Politik betreffenden Passagen, sondern wie sich die AfD strategisch aufstellen, wie sie sich strategisch verhalten müsse, nämlich vernünftig, gemäßigt, sachkundig und konstruktivkritisch, habe ich der AfD damals aufgeschrieben. Das hat mir in meiner Zunft den Ruf eingetragen, ich sei in Wirklichkeit ein verkapptes AfD-Mitglied. Und ich würde nichts lieber tun, als die AfD möglichst schnell zu einer Großmacht zu machen. Aber so falsch wie das war, so nutzlos waren auch meine Ratschläge. Gerade auch der sächsische Verband der AfD hat sich so entwickelt, dass Frauke Petry kurz nach einer gewonnenen Bundestagswahl die Partei verlassen hat. Schweren Herzens zwar, aber wie sie mehrfach erzählt hat, völlig alternativlos. Ich beschreibe dann, wie es tatsächlich gekommen ist. Ich beschreibe die innerparteilichen Kämpfe. Ich beschreibe auch die Wahrnehmungen, welche in der AfD von Leuten, die die AfD dann verlassen haben, in Bezug auf die Veränderung des innerparteilichen Klimas sich ergeben haben. Und jeder, der wünscht, dass in einem Buch über die AfD möglichst viel Schlimmes über die AfD drinnen steht, wie bösartig sie geworden wäre, hier findet er oder sie die notwendigen Belegstellen. Und sie sind auch zu beherzigen. Gerade wenn man der AfD mit Sympathie gegenübersteht oder ihr angehört oder sie gerne wählt, das, was hier schiefgelaufen ist, sollte man beherzigen und unbedingt korrigieren. Um der eigenen Partei willen, aber insbesondere um unseres Landes und seiner politischen Kultur willen. Was ja immer mein überwölbendes Ziel ist. Manche Leute glauben immer noch, ich sei ja ein Fan der AfD, Ich bin nur einer, der fair mit der AfD umgeht und ich glaube, das kann ich mir zuschreiben. Ich bin auch keiner, der von der Warte der CDU aus parteiisch die AfD begleitet. Obwohl es mir schon wehtut, dass meine eigene Partei, Klammer auf, durch ihre eigene Dummheit, Klammer zu, so viel Schaden durch die AfD nimmt. Aber das ist nicht mein zentraler Punkt. Mein zentraler Punkt ist unsere politische Kultur, das Funktionieren unseres Gemeinwesens, das Funktionieren unserer Demokratie. Und hier ist vieles falsch gelaufen. Und etwas, was sehr schief läuft, ist im nächsten Kapitel abgehandelt. Es ist überschrieben mit die AfD und der Verfassungsschutz. Ich will die Einzelheiten der politischen, boshaft ausgedrückt, aber vielleicht sogar wahrheitsgetreu ausgedrückt, der politischen Funktionalisierung des Verfassungsschutzes nicht besprechen. Aber ich will auf ein systematisches Problem aufmerksam machen. Der Verfassungsschutz ist dafür da, zu beobachten, welche Einzelpersonen, Verbände und Parteien darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Das ist die vom Bundesverfassungsgericht in den frühen 50er Jahren formulierte Definition von Extremismus. Extremisten sind politische Kräfte, welche, und ich wiederhole mich der Wichtigkeit willen, welche darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung und oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden und die eine bestimmte Chance haben, dieses Ziel auch erreichen zu können. Und was freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, wird vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich definiert. Und jeder, der in den öffentlichen Dienst eintritt, als Beamter oder als Angestellter, hat zu unterschreiben, dass er den folgenden Prinzipien nicht nur zustimmt, sondern sich mit ihnen identifiziert und sie verteidigt. Und diese Prinzipien reichen von der Menschenwürde über das Rechtsstaatsprinzip und das Demokratieprinzip, dort Volkssouveränität geheißen, was problematisch ist, aber das ist ein anderes Thema. Sie reichen bis hin zum Mehrparteienprinzip samt Chancengleichheit aller Parteien, nicht nur Chancengleichheit der politisch erwünschten Parteien. Und letztes Prinzip, das Recht auf Bildung und Ausübung von Opposition. Opposition in diesem Staatswesen sind nicht Kläffer, die besser nicht da wären. Opposition sind nicht Stänkerer, die man schnell loswerden sollte. Opposition sind jene, die politisch etwas anderes wollen als die jeweilige Regierung. Und zur freiheitlichen Ordnung gehört, dass unterschieden wird zwischen dem Staatswesen, der Verfassung und der jeweiligen Regierung. Die Geschichte der modernen politischen Freiheit beginnt, in England übrigens, mit der Unterscheidung zwischen Constitution und Government. Man kann sehr wohl die Verfassung verteidigen, aber die gerade agierende Regierung auf dem Mond wünschen. Und zugleich kann man die Regierung unterstützen und sich um die Verfassung nicht scheren. Was wir in den Verfassungsschutzberichten lange Zeit vorfanden, waren präzise Definitionen von freiheitlich-demokratischer Grundordnung, sodass ein jeder Leser eines Verfassungsschutzberichtes sich anhand des ausgebreiteten Materials klarmachen konnte, erfüllt denn diese Partei den Tatbestand, dass sie auf die Beseitigung des Mehrparteienprinzips oder des Rechtes auf Opposition oder der Menschenwürde ausgeht? Inzwischen findet man in den Verfassungsschutzberichten keine Definition der freiheitlichen demokratischen Grundordnung mehr. Lobenswerterweise aber nach wie vor auf der Seite des Bundesverfassungsgerichtes und sogar des Innenministeriums, dem die Verfassungsschutzämter unterstellt sind. Sie selbst verweigern sich aber in letzter Zeit, in den letzten Jahren, einer präzisen Wiedergabe der Kriterien, nach denen zu urteilen ist. Stattdessen ist eingerissen die Neigung, zwei Dinge zu tun, die ich für fatal halte. Erstens, freiheitlich-demokratische Grundordnung wird reduziert auf die Prinzipien Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und wer bei der Menschenwürde etwas sagt, wo man ihm am Zeuge flicken könnte, wer die Demokratie in verfassungsschutzrelevanter Weise kritisiert, der ist dann auch ein Verfassungsfeind. Und wer bei der Rechtsstaatlichkeit meint, sie würde parteiisch ausgeübt oder sei in der Weise unvollkommen, dass notwendige Rechtsnormen fehlten und Rechtsnormen nicht den wirklichen Notwendigkeiten angepasst würden, der ist dann auch ein Extremist. Es wird also auf der einen Seite aus dem klaren Kriterienkatalog eine lose Dreifaltigkeit gemacht, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie. Und zugleich wird aus Parteien, die man verbieten kann, eine Bestrebung gemacht. Die AfD ist eine Bestrebung, die Probleme mit der Menschenwürde hat, mit der Demokratie, mit dem Rechtsstaat. Und solche Bestrebungen, ja, die müssen verboten werden. Denn es kann doch nicht sein, dass man in einem freien Staat Bestrebungen hat, die, mit wie guten oder schlechten Gründen auch immer, als Menschenrechte oder Demokratie oder rechtsstaatsgefährdend ausgelegt werden können. Mit so unklaren Konzepten, wogegen genau verstößt wer, wenn er als Extremist klassifiziert wird, mit so ungenauen Begriffen kann man nun wie ein Kartentrickspieler alle möglichen Effekte erzeugen. Und erzeugt wurde der Effekt, dass die AfD eine gesichert rechtsradikale, rechtsextremistische Partei ist. Rechtsextremistisch, weil sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnt, weil sie die Menschenwürde ablehnt. Und bewiesen wird das dadurch, dass in der AfD doch tatsächlich in den Programmschriften drinnen steht, dass Staatsbürgerschaft und Zugehörigkeit zum ethnischen deutschen Volk nicht dasselbe sind. Dass dabei steht, dass natürlich Zuziehende nach Deutschland auch voll und ganz deutsche Staatsbürger werden können. Na gut, das sagen die bloß so. Das glauben die nicht wirklich. Deswegen wollen die auch Dunkelhäutige, Remigration genannt, nach ihrer Machtübernahme allesamt in gleich welche Heimatstaaten zurückschicken. Guckt man auf alles, was gegen die AfD vorgebracht wird in den Verfassungsschutzberichten, ist der harte, der Kern aller Vorwürfe immer die Attacke auf die Menschenwürde, weil die AfD einen ethnischen Volksbegriff hege. Ethnisch ist gleich rassistisch. Nur wer von deutschem Abstand kann nach Ansicht der AfD ein Deutscher sein. Und alle, die bloß einen deutschen Pass erlangt haben, all das sind Staatsbürger zweiter Klasse, die man nach Gelegenheit oder bei Gelegenheit aus dem Lande wirft. Was ja auch bei der sogenannten Wannsee-Konferenz Nummer 2 und ihrer medialen Aufbereitung das zentrale Thema war. Ich empfehle dringend die Lektüre meiner Darstellung dessen, wie die AfD in den Verfassungsschutzberichten dargestellt ist. Denn dann kann man sich auch ein Urteil darüber erlauben, ein begründetes Urteil wohlgemerkt, wie viel Überzeugungskraft es hat, wenn ein deutsches Gericht, freilich niedrigerer Instanz, erklärt, die Entscheidung eines Wahlausschusses, bestehen aus politischen Gegnern der AfD, zu sagen, ein AfD-Kandidat sei nicht wählbar, weil er nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, Beweis, er wird im Verfassungsschutzbericht benannt. Darüber kann man sich ein fundiertes Urteil dann erlauben, wenn man einige Verfassungsschutzberichte gelesen hat. Wer sich das nicht insgesamt, es hätte ich fast gesagt, antun will, so schlimm ist es auch nicht, ich habe es gut überlebt, der findet in meinem Büchlein dazu einiges samt einer Bewertung, was davon zu halten ist. Und Sie entnehmen meinen Äußerungen unschwer, dass ich nicht glaube, dass das alles den Goldstandard rechtswissenschaftlicher Nobelpreise verdient. Das nächste Kapitel, das habe ich nun wirklich mit dem Zorn des Musiklehrers geschrieben, der seit Jahren seinem Schüler sagt, er soll die und die Etüde üben, den und den Fehler vermeiden und den Bogenstrich wie folgt machen. Ich bin Cellist, folglich rede ich von Bogenstrichen. Und ein Lehrer ärgert sich, wenn der Schüler sämtliche guten Ratschläge, die wirklich gut sind, nicht befolgt. Die Überschrift des Kapitels lautet Taktik statt Strategie, politische Fehler beim Umgang mit der AfD. Meine These, seitdem es die AfD gibt, ist, dass sie vor allem deswegen überhaupt in Existenz geriet und so groß wurde, weil beim Umgang mit ihr sozusagen alles falsch gemacht wurde, was man nur falsch machen kann. Dass dieses Falschmachen in vielen Fällen in bester Absicht erfolgte, nicht in allen. Antifanten nehme ich da durchaus aus. Aber die Unionsführung und die SPD-Führung und gerne auch Teile der Grünen-Führung, die schließe ich da durchaus ein. Auch was da bester Absicht gemacht wurde, war großenteils falsch und kontraproduktiv. Schauen Sie, Strategie meint einen Plan dafür, wie man ein bestimmtes Ziel erreichen kann. Bloß weil ich ein Ziel erreichen will, bin ich noch nicht auf dem richtigen Weg. Ich möchte promoviert werden. Ich will eine Doktorarbeit schreiben. Das ist mein Ziel. Na gut, das muss ich jetzt untersetzen. In welchem Fach, was muss ich studieren, wie gut muss ich sein und so weiter. Wenn man lediglich ein Ziel setzt, aber nicht die notwendigen Dinge tut, die erforderlich sind, um das Ziel zu erreichen, dann ist man ein Stümper. Und so stümperhaft wurde mit der AfD umgegangen. Die Ziele waren klar, aber die Ziele, nämlich die AfD klein zu bekommen, wegzubekommen, aber was man da versuchte, das geschah aufs Geratewohl und stellte sich als wirkungslos heraus. Es fängt damit an, dass man AfDler zu politischen Diskussionen über ihre höchst eigenen Anliegen gar nicht einlud. Eine sehr kluge Form der politischen Auseinandersetzung.
Haben wir schon mal mit den Grünen gemacht.
Auftritte von AfDlern wurden nach entsprechendem Druck auf die jeweiligen Organisatoren abgesagt. Und selbst wenn die AfD nur ihre gesetzliche Pflicht erfüllen wollte und will, nämlich einen Parteitag abzuhalten, was das Parteigesetz vorschreibt, da gibt es Proteste und Druck auf die entsprechenden Hoteliers, ja nicht dieser Nazi-Partei eine Bühne oder einen Freiraum zu schaffen. Und wenn leider Gottes Gerichtsbeschlüsse Essener und sonstige Oberbürgermeister dann doch zwingen, der AfD Räume für einen Parteitag, der gesetzlich erforderlich ist, zur Verfügung zu stellen, dann muss man zumindest die Straßen blockieren. Durch all das, und das könnte ich nun vermehren, aber Sie kennen diese Beispiele ja selbst, durch all das wurde ganz offensichtlich der Aufstieg der AfD nicht gestoppt, sondern ganz im Gegenteil befördert. Ich schließe mich ausdrücklich einem Vorschlag meines CDU-Parteifreundes Wolfgang Bosbach an, dass man das Zentrum für politische Schönheit umbenennt in Zentrum für politische Dummheit, denn deren Aktionen haben der AfD ganz gewiss weiteres Wachstum beschert. Ich analysiere auch ausführlich die Ursachen der Erfolglosigkeit. Warum hat das alles nicht funktioniert? Planlosigkeit ist eine Ursache dafür. Das Nicht-Akzeptieren der notwendigen Einsicht, dass die AfD nicht aus Jux und Tollerei oder plötzlich freischwingendem Rassismus in die Welt gekommen ist, sondern weil Deutschland echte Probleme hat, welche die etablierten Parteien zu lösen nicht unternommen haben, ist ein weiterer Grund. Und der allerschlimmste Grund ist, wir brauchen uns mit der AfD ja gar nicht inhaltlich auseinanderzusetzen, denn eines Tages werden wir sie verbieten. Die Verfassungsschutzberichte, die liefern dann 1100-seitige Gutachten und irgendwann können die Verfassungsrichter nicht anders, insbesondere nicht jene, die wir mitgewählt haben, als diese Partei zu verbieten. Es gibt noch mehr Ursachen von Erfolglosigkeit. Und weil man gemerkt hat, man ist erfolglos, fing man mit einem verzweifelten Improvisieren an. Und der Höhepunkt dieses verzweifelten Improvisierens ist der, den ich vorhin als die neue Wannsee-Konferenz beschrieben habe, dass sich AfDler zusammengefunden hätten, fast am historischen Orte, um die neue Vertreibung von deutschen Staatsbürgern zu planen. Davon ist nachher nichts übergeblieben, bei den entsprechenden Gerichtsprozessen, aber die Linke hat behauptet, das seien die größten Demonstrationen gewesen, die Deutschland seit dem Fall der DDR erlebt hätte. Und so wie es damals gelungen sei, die DDR-Diktatur zu beseitigen und die SED zu besiegen, so würde das unweigerlich mit der AfD auch gelingen. Und dann kamen die Europawahlen und dann kam die letzte Bundestagswahl und dann kommt die nordrhein-westfälische Kommunalwahl und dann kommt die sachsen-anhaltinische Landtagswahl und so weiter und so fort. Dass man dann verzweifelt ist als jemand, der subjektiv alles versucht, um diese, in Anführungsstrichen, blöde Partei loszuwerden, das verstehe ich. Aber ein vernünftiger Mensch würde sich fragen, warum verdammt nochmal sind wir erfolglos? Und man muss ja, ich bin bei meinem Beispiel als Cellolehrer und dem widerborstigen Schüler, man muss es ja nicht für gut finden, dass eine Partei wächst und dass der Kampf gegen sie erfolglos ist oder umgekehrt. Mich ärgert allein schon die taktische Uneinsichtigkeit, dass man das, was offenkundig getan werden könnte gegen den altbösen Feind der AfD, dann eben doch nicht getan wird, weil man zu blöde ist, die richtigen Wirkungsketten zu ziehen. Das ist das, was mich als Politikwissenschaftler zutiefst ärgert und was man diesem Kapitel und manch anderem vermutlich auch anmerkt. Am ärgerlichsten bin ich dort, wo ich als Überschrift gewählt habe, des Übels Kern. Verrat an den Prinzipien pluralistischer Demokratie. Genau das ist es nämlich, was ich im Kern an den Reaktionen auf die AfD kritisiere. Ich habe nichts dagegen, dass man eine politische Partei, die man warum auch immer nicht mag, bekämpft. Das ist doch der Leitgedanke pluralistischer Demokratie. Natürlich darf man die CDU bekämpfen und die SPD und die Grünen und die Linke und die AfD auch. Was man aber nicht machen sollte, ist, im Kampf gegen politisch Anderswollende jene Prinzipien zu beschädigen, nach denen friedlicher Parteienwettbewerb so lange so gut abgelaufen ist und die Prinzipien pluralistischer Demokratie, deren politisches System ungleich viel lernfähiger machen, als es jede Form eines von oben verordneten Gutseins und Richtigdenkerns je sein könnte. Das ärgert mich zutiefst, dieser Verrat an den Prinzipien pluralistischer Demokratie. Zu den Prinzipien pluralistischer Demokratie gehörte es, und ich wiederhole mich an dieser Stelle, sich mit denen von der AfD inhaltlich auseinanderzusetzen. Wer die AfD bekämpfen will, tut das am besten, indem er vor einem Millionenpublikum sich mit AfD-Führern misst. Inhaltlich misst, argumentativ misst. Der also in einer auch Stresssituation unter Beweis stellt, dass das, was er denkt und weiß, richtig ist und dass das, was der AfD-Gegner denkt und zu wissen glaubt, falsch ist. Das ist der Kern des realen, des legitimen politischen Kampfes in einer pluralistischen Demokratie. Und statt den zu führen, ich sagte es vorhin schon, ist man konkreten Auseinandersetzungen mit der AfD so lange ausgewichen wie nur möglich. Jetzt ist die AfD so groß geworden, dass es auch nicht mehr geht. Naja, so weit hätte es jetzt mal aus der Warte eines CDUlers gar nicht kommen müssen. Ist es aber, und das ärgert mich als politischer Pädagoge. Sie finden hier genau beschrieben, welche Prinzipien auf welche Weise verletzt worden sind und warum das ärgerlich ist. Das nächste Kapitel hat einen aus Leipzig geklauten Titel, ja, nicht ganz wörtlich geklaut, er lautet »Verstehen verboten«. Untertitel Pegida, AfD und der Populismus. Der Wirkungszusammenhang, auch mein biografischer sozusagen, ist an dieser Stelle der. Als Pegida 2014 in Dresden begann und ich seit dem 8. Dezember anfing, die Sache intensiv zu beobachten, war mir schnell klar, das ist der Beginn von etwas viel Größerem. Das sind nicht ein paar Dresdner Faschisten. Das sind Leute, die etwas zum Ausdruck bringen, was wesentlich größer ist, als Sie das selbst sehen. Deswegen hat auch Pegida so große Resonanz quer über die Bundesrepublik gefunden. Bis aus Westdeutschland wallfahrteten manche Leute damals zu den montäglichen Pegida-Demonstrationen. Und ich habe ziemlich schnell begriffen, dass das, was Pegida ist, Teil eines größeren Ganzen ist. Das größere Ganze hatte damals schon den Namen AfD. Schon die ersten Pegida-Untersuchungen zeigten, dass, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, so gut wie alle Pegida-Demonstranten die AfD wählen würden. Später hat dann die AfD die Sachen beobachtet, wollte sie auch kapern, Gauland war da und so weiter und so fort. Effektiv kann man es auf die Formel bringen, konnte man es auf die Formel bringen, bevor Pegida sich aufgelöst hat. Pegida ist die AfD auf Dresdens Straßen und die AfD ist Pegida im Bundesformat und in den Parlamenten. Dieser Zusammenhang durfte damals nicht gesehen und benannt werden. Das, was in Dresden begann, da musste den Anfängen gewehrt werden. Es brauchte die Einheitsfront der Demokraten und der Akademiker und der Journalisten gegen den entstehenden Pegida-AfD-Komplex. Ich habe mir den Spaß gemacht, einen Text, den ich 2016 bei einer Tagung aller Pegida-Forscher vorgetragen habe, nicht zum Wohlgefallen der Anwesenden wiederzugeben. Und ich will Ihnen einfach die Thesen, geschrieben 2015, publiziert 2016, einfach nochmal vor Augen führen, um zu sehen, wie groß dasjenige ist, was hinter der AfD steht, die tatsächlich eine in der blubbernden deutschen politischen Kultur durch eine Magmakammer getragene politische Bewegung ist. Pegida, die AfD, ist nichts Homogenes, sondern eine durch Gemeinschaftserlebnisse zusammengehaltene Ansammlung von Leuten mit ähnlichen Ansichten, letzteres in unterschiedlicher Rahmung und Akzentuierung. Die AfD ist bis heute nichts Homogenes, auch auf den einzelnen Feldern nicht. Man macht aber gemeinsame Ausgrenzungserfahrungen, gemeinsame Erfahrungen, dass die Politik nicht funktioniert. Zweitens, Pegida ist kein Dresdner Lokalphänomen, sondern nur eine regional besondere Erscheinungsform jenes europäischen Rechtspopulismus, den bundesweit die AfD ausdrückt. Ein europäisches Phänomen fing in Dresden an, sichtbar zu werden. Genauso wie die AfD ein europäisches Phänomen ist, mit den anderen nicht linken oder nicht mittigen Parteien, die es in Europa gibt. Drittens, also ich predige das seit fast 10 Jahren, aber allmählich sehen es mehr und mehr Leute ein. Drittens, Auslöser Pegidas und der AfD war Unzufriedenheit mit Deutschlands Einwanderungs- und Integrationspolitik. Das begreifen jetzt auch CDUler und sogar Grüne. Doch tiefster Grund ist Unzufriedenheit mit Deutschlands Politik und Regierungssystem. Den tiefsten Grund hat man damals schon sehen können. Fünftens, mit Pegida und der AfD kamen die politisch-mediale Klasse, heute sage ich lieber die Politiker- und Journalistenschaft, und die Zivilgesellschaft nicht zurecht, weil man anhand von irreführenden Narrativen, also Erklärungserzählungen, zu falschen Einschätzungen kam und an diesen dann auch festhielt. Darüber habe ich mich ausführlich geäußert. Es gibt keine echten Probleme, sondern nur Rassismus und Faschismus. Nächste These, warum die Sache schlecht weiterging. Tatsachengetreues Verstehen von Pegida und später der AfD. Tatsachengetreues Verstehen scheiterte am Unwillen der Pegida- und AfD-Kritiker, Unwilligkeit zum Perspektivenwechsel und zur Empathie. Was ist damit gemeint? Das gleiche Ding schaut aus der Perspektive und aus ihrer Perspektive verschieden aus, wie alles auf der Welt. Und wenn ich etwas halbwegs in seiner Komplexität sehen will, muss ich drum herum gehen, muss ich meine Perspektive wechseln. Aber wenn ich weiß, nur mein Blickwinkel ist der richtige, gibt es keinen Grund, das zu tun. Und folglich bleibt das zu Verstehende unverstanden. Und was meint Empathie? Wenn ich begreifen will, warum mir ein anderer mit diesen und jenen Emotionen kommt, so geladen ist, mich nicht mehr ertragen kann, dann ist es doch eine gute Idee, mich in ihn hineinzuversetzen, zu fragen, was bringt denn diesen Kerl oder dieses Mädchen dazu, mich, der ich doch ganz toll bin, so sehr abzulehnen? Das nennt sich Empathie. Verstehen von innen heraus. Und verstehen heißt wohlgemerkt nicht alles gutheißen. Verstehen heißt begreifen, warum etwas so ist. Das wurde damals aber abgelehnt, wird in Bezug auf die AfD weitgehend bis heute abgelehnt. Und deswegen ergibt sich die 7. These, Pegida und die AfD wurden durch falsche Reaktionen verstetigt. Darüber habe ich gesprochen. Und das war damals schon klar. Achtens, die richtige Reaktion auf Pegida und die AfD wäre es gewesen, sich auf die Funktionslogik pluralistischer Demokratie zu verlassen und anhand der Spielregeln pluralistischer Demokratie zu spielen. Das heißt, keine Parteitage zu verhindern. Das heißt, gemäß Parlaments braucht zustehende Ausschussvorsitzende und Vizepräsidentenposten in Parlamenten auch zu vergeben. Man kann die Leute anschließend bei Nichtbewährung ja abwählen. Und das heißt, dass Wahlausschüsse nicht freihändig AfD-Kandidaten von der Liste streichen. Denn wenn das Schule macht, dann können sie im nächsten Jahr erleben, dass die AfD-Listen von den Wahlausschüssen intensiv nicht nur begutachtet, sondern auch geplündert werden. Und das hat dann mit funktionierender Demokratie nur noch relativ wenig zu tun, um mich euphemistisch auszudrücken. Es gibt einen langen Abschnitt über Populismus, wenn Sie das interessiert. werde ich bei der Diskussion Ihnen erläutern, was Populismus ist und warum es nicht verkehrt ist, die AfD als eine populistische Partei zu bezeichnen und dass das auch nichts Ehrenrühriges ist, sondern ein sehr präziser Begriff, der sehr präzise beschreibt, welche Rolle die AfD hat. Es gibt da noch ein vorletztes Kapitel, brodelndes Blau, wenn Taktik nichts gegen Gefühle vermag. Das empfehle ich, ohne seinen Inhalt zu verraten, der intensiven Lektüre, denn es verrate ich doch den Inhalt ein ganz klein wenig. Es ist doch ganz unübersehbar, dass in der Auseinandersetzung zwischen AfDlern und ihren Gegnern nicht die pure Vernunft obwaltet. Nicht der reine Pragmatismus dafür sorgt, dass sich in einem herrschaftsfreien Diskurs der zwanglose Zwang des besseren Argumentes durchsetzt. Sondern dass alle Begegnungen zwischen AfDlern und Nicht-AfDlern von intensivsten Gefühlen geprägt werden. Und zwar von keinen freundschaftlichen, sondern von gegnerischen. Und es kann auch klar sein, dass ein freiheitlicher Staat, der eben auf Konflikt und Streit gegründet ist, denn das ist der Leitgedanke von pluralistischer Demokratie, dass der dann schon die Haltung und die Bereitschaft zur Emotionskontrolle braucht. Und auch eine Einübung in Emotionskontrolle braucht. Und auch die Befolgung von klassischen Tugenden braucht, als das sind Mäßigung, Gerechtigkeit, Klugheit und auch Tapferkeit, insbesondere vor den eigenen Parteifreunden. Ich empfehle dieses Kapitel sehr und komme zum Schluss, indem ich den Schluss des Buches vorlese. Ich fasse alles zusammen und wundere mich über unsere Landsleute. Sowohl die länger schon im Land Lebenden, als auch jene, die uns herzlich willkommen sind, weil sie eben Teil unserer politischen Gemeinschaft, unserer Kultur sein wollen. Merkwürdig kommen sie einem schon vor, diese Deutschen. Da unterschreiben sie gern, dass die Demokratie vom Machtwechsel lebt, geraten aber ins demonstrative Zittern, wenn die AfD nicht, wie bei der Bundestagswahl von 2013, an der 5%-Hürde scheitert, sondern zur stärksten Oppositionsfraktion wird, wie 2017 im Bundestag, oder wenn die Wählerschaft sie gar zur stärksten Partei macht, wie 2024 in Thüringen. Da loben viele Deutsche die direkte Demokratie so lange, wie Volksabstimmungen als den eigenen Anliegen nützlich erscheinen. Das trifft jetzt weniger die CDU, als vielmehr die Grünen und die Sozialdemokraten. Sie nennen Forderungen nach plebiszitären Instrumenten aber sogleich demokratiefeindlich, sobald die Falschen sie erheben, etwa die AfD. Da verzweifelt man in Deutschland an der repräsentativen Demokratie, sobald eine unwillkommene neue Partei jene Repräsentationslücke schließt, welche die etablierten Parteien gar nicht erst hätten aufreißen lassen müssen. Und da singen deutsche Politiker Loblieder auf die wehrhafte Demokratie, sind aber zu feige, sich in öffentlichen Debatten persönlich mit AfD-Leuten zu messen. Anscheinend ist die schönste Demokratie eben doch jene, in der man unbehelligt unter seinesgleichen bleibt, journalistischen Beifall in die eigene Politik einpreisen kann und neue Konkurrenz politisch zu ersticken vermag. Doch natürlich sind solche Vorstellungen von Demokratie alles andere als normal. Zur Normalität von Demokratie gehört es vielmehr, dass Parteiensysteme nicht verkrustet sind, sondern anpassungsfähig und dass Wahlen wirkliche Politikwechsel herbeiführen können. Und weshalb müssen in einem stabilen Rechtsstaat mit funktionierender Gewaltenteilung und Demokratie ausgerechnet jene Leute angesichts einer Möglichkeit von AfD-Ministern gleich in Panik ausbrechen, die schon seit Jahren meinten, nichts dagegen unternehmen zu sollen, dass Hunderttausende von Leuten mit unklarer Identität und nicht immer guten Absichten ins Land einwanderten? Jedenfalls muss sich Deutschlands Demokratie nach so langen Jahrzehnten gesicherter Stabilität nicht vor scharfen Protesten mancher Passagiere auf dem Staatsschiff fürchten. Sehr wohl kann sie, die deutsche Demokratie, hitzige Debatten über den Kurs des Staatsschiffes ertragen. Und Sie, die deutsche Demokratie, wird auch durch den Austausch jenes Teils der Besatzung nicht zum Kentern gebracht werden, mit dessen Leistungen viele Schiffseigner nicht zufrieden sind. Doch leider sind die Deutschen, und wen wundert's angesichts ihrer jüngeren Geschichte, allzu neurotisch. Obendrein verleitet sie ihre glanzvolle Entwicklung nach Krieg und Wiedervereinigung immer wieder zur behaglichen Katastrophenlust, die bisweilen aufs Weltklima, bisweilen auf die eigene Demokratie zielt. Wie schön wäre da ein Kanzlerwort von der Art: Ja, wir schaffen das. Vielen Dank.